Lesen uns ab Vers 1, Richter 7. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit allem Volk, das bei ihm war, die lagerte sich bei dem Brunnen Harod. Und das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist zu viel, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel möchte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine Hand hat mir geholfen. So lass nun vor den Ohren des Volkes ausrufen und sagen, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte eilends vom Gebirge Gilead. Da kehrten von dem Volk um bei 22.000, so dass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, des Volks ist noch zu viel, führe sie hinab an das Wasser, das selbst will ich sie prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit mir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab, und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt wie ein Hund, den stelle besonders, desgleichen wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken, und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Zehrung des Volkes an sich und ihre Posaunen, aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, einen jeden in seine Hütte, und er behielt bei sich die 300 Mann. Das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken und du wirst gegen das Lager hinabziehen. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Morgenländer waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken, ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen wie der Sand am Gestade des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er dieselben und warf sie nieder und kehrte sie um, das oberste zu unterst, und dass die Zelte da lagen. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, betete er an, kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Haufen und gab ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, so tut auch ihr, wie ich tue. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in die Posaune stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Posaune stoßen und rufen. Für den Herrn und Gideon. Als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Heerlagers kamen zu Beginn der mittleren Nachtwache, da man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Haufen in die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Posaunen. Sie bliesen und riefen, Schwert für den Herrn und Gideon. Und es blieb ein jeder an seinem Platz stehen um das Lager her. Aber das ganze Lager schrie und floh. Denn während die 300 die Posaunen bliesen, richtete das Heer in dem ganzen Lager eines jeden Schwert gegen den anderen. Und das Heer floh bis Bezitta gegen Zeriat, bis an das Ufer von Abel-Mechola bei Tabat. Und die Männer Israels von Naphtali und Asser und von ganz Manasse wurden aufgeboten und jagten den Midianitern nach. Gideon hatte Boten auf das ganze Gebirge Ephraim gesandt und sagen lassen, kommt herab den Midianitern entgegen und besetzt vor ihnen das Wasser bis gen Bet-Bara, nämlich den Jordan. Da wurden alle Männer von Ephraim aufgeboten und gewannen vor ihnen das Wasser bis Bet-Bara und besetzten den Jordan. Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb, und sie töteten Oreb auf dem Felsen Oreb und Seb in der Kelter Seb. Und verfolgten die Midianiter und brachten die Köpfe Orebs und Sebs zu Gideon über den Jordan. Wir sind ja mittendrin im Buch Richter. Wir haben das ja gesehen. Es ist das Buch des Abfalls. Das Buch, wo, wenn man es in die heutige Zeit übersetzen würde, wo eine blühende Christenheit, so war Israel in der Blüte, hat die ganze Verheißung Gottes gehabt, hat das verheißene Land eingenommen, hatte Sieg über den Feind, war im vollkommenen Saft, im vollkommenen Sieg. Wie langsam, sehen wir ganz deutlich, Benjamin in diesem Stamm, wie langsam durch kleine Kompromisse, durch kleine Götzedienste, wie langsam aber sicher der Verfall dieses Volkes und der Abfall von Gott kommt. Und wir haben auch gesehen, dass es immer in Intervallen geht. Geht es ihnen gut, fallen sie ab. Geht es ihnen schlecht, dienen sie Gott. Immer wenn sie wieder in der Falle saßen, schreien sie zu Gott, er holt sie raus. Haben wir ja gesehen, aber die 40 Jahre war das letzte Mal ja letztendlich, sagen wir, keine Gnadezeit für sie, weil sie haben sie nicht genutzt. Und dann waren wir bei 6, bei Gideon, wo man sieht, wie Gott rettet. Und jetzt haben wir das Entscheidende, nachdem er der Engel des Herrn getroffen hat, nachdem der Herr Jesus sich ihm geoffenbart hat, siehst du jetzt, wie dieser Jerubal oder dieser Gideon, wie er jetzt kämpft. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt auf jedes Schattenbild, nicht auf jeden Namen eingehen, sondern einfach die große Linie die in diesem Kapitel zeigen. Und zwar ist hier etwas ganz wichtig. Man sieht hier etwas, und zwar zwei Dinge, vor allem sie mit dem Kapitel. A, der Gegner muss nicht immer furchterregend sein. Midian war zum Beispiel, die Midianiter waren Verwandte der Juden. Es waren Verwandte des Volkes Israel. Die Midianiter stammen von der Ketura, von der Nebenfrau von Abraham. Es waren Halbverwandte. Es war so eine Nebenlinie. Die waren bei weitem nicht so schlimm wie zum Beispiel die Amalekiter oder die Philister oder die anderen Völker. Das heißt, wir haben hier einen Bereich, der auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aussieht. Und trotzdem sagt Gott, er gibt sie wegen ihrer Sünde in die Hand der Midianiter. Das entspricht dem heutigen Leben eines Gläubigen, dass man praktisch nicht in offene Sünde fällt, sondern dass man in den kleinen Nicklichkeiten des eigenen Wesens, in den kleinen Lauheiten, in den kleinen Sünden verstrickt wird. Das sind die Verwandten, das sind oft Dinge, die gar nicht so schlimm sind. Das sind harmlose Dinge, das sind auch oft Dinge, die im geistlichen Bereich angesiedelt sind, wo man sich dort Dinge erlaubt. Das sind einfach die Sachen, die nach außen gar nicht so schlimm aussehen, so wie die Midianiter auch nicht schlimm aussahen. Das ist so ein Bereich, den man ein bisschen unterschätzt, das ist eigentlich der Trend. Das Zweite, was in dem Buch von letzter Bedeutung ist, Gott zeigt hier ein Prinzip. Und zwar, das ist ein Prinzip, das absolut die Gläubigen, vor allem wenn es im Abfall ist, einfach nicht begreifen. Gott schafft nie mit der Masse. Gott schafft immer mit der kleinen Herde. Gott schafft in der Regel immer mit der Minderheit. Und Gott schafft immer mit einem kleinen Überrest der Treuen, die ihm dienen. Gott schafft nie mit der Masse. Und das ist ja die Falle, wo man heute die gesamte Christenheit wieder so weit kriegt, dass der Masse nachspringt. Das alles schreit Masse, Massebewegung, Massekonferenzen, gell? Und wenn man mal sieht, dass man gar nicht reden, was in die Christenheit schon um 1900 eingebrochen ist, über Massenzusammenschlüsse. Schon interessant, wenn du mal deine Massenzusammenschlüsse nachgehst, dann findest du oft, selbst in evangelikalen Schienen, findest du oft, dass ausgerechnet der Gründer von so einer Massenbewegung war in der Regel ein Freimaurer. Oder irgendwo, da triffst du auf solche Linie. Das ist einfach Realität. Und man sieht hier, dass Gott nicht die Masse will, sondern dass Gott in der Regel den Einzelnen will. Und jetzt vielleicht der Nebenaspekt von dieser Schiene, er will nicht nur den Einzelnen, sondern er nimmt sogar den Schwachen. Das ist hochinteressant. Er nimmt die Schwachen. Und wenn wir jetzt näher sind, die Texte reingehen, die ersten 8 Verse, das ist ja hier zuerst schon mal die Beschreibung der Situation, bevor sie angreifen. Also sie haben es mit den Midianiter zu tun, mit diesen nicht so ganz schlimmen Dingen, die aber trotzdem zur Bindung führen, die trotzdem fürs Volk Gottes schlimm sind, die sie in Abhängigkeit bringen, die eine Form von Gericht sind von Gott her, eine Form von Niederlage, so schlimm, dass der Engel des Herrn, Jesus Christus, sich offenbaren muss. Und da sieht man wieder, dass es nicht unbedingt große und kleine Sünder gibt. Natürlich redet die Bibel auch von den schlimmen Sünden der Endzeit, zum Beispiel in der Offenbarung 9, 21. 1. Korinther 6, wo denen Sünde, die hundertprozentig ausschließt vom Heil. Von diesen Dingen berichtet sie. Aber es gibt auch die kleine Sünde, die sind vor Gott nicht geringer. Im Sinne von, dass sie keine Wirkung hätten. Die hat genauso eine Wirkung, indem sie hier die Gläubiger ausschalten. Jetzt sehen wir hier etwas, wenn die Texte sich anguckt. Sie greifen jetzt an. Und zwar, da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf mit einem Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei dem Brunnen Haroth. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, beim Hügel More in der Ebene. Wir haben hier jetzt eine ganz einfache Beschreibung. Ihr könnt euch erinnern, Kapitel 6, dass der Gideon ein absoluter Feigling war, der die Eiche bald bei Nacht gefällt wird, ein Feigling war. Es ist eigentlich was Interessantes. Nachdem der Engel des Herrn, der Herr Jesus, sich ihm geoffenbart hat, wird aus dem Feigling ein völlig anderer Mann. Sobald er die Gottesbegegnung hatte, greift er an. Jetzt müsst ihr mal gucken, wie er angreift. Ihr müsst euch vorstellen, vor seinem Angesicht ist das Lager der Feinde und er lagert sich sogar am Brunnen. Und der Brunnen ist immer eine Quelle, wo bildlich gesprochen in der Bibel, wo man dann letztendlich erfrischt wird, und er lagert sich am Brunnen Haroth, und Haroth heißt Furcht oder Schrecken. Und jetzt siehst du etwas, sogar dieser Feigling Gideon ist nachher in der Lage, angesichts einer übermächtigen Gegnerschaft von übermächtigen Feinden, nachdem er der Herr Jesus getroffen hat, nachdem er der Engel des Herrn, nachdem er ihm begegnet ist, ist er in der Lage, sich sogar dort zu lagern. Das heißt, der hat keine Panik mehr, der hat keine Angst mehr, der kommt sogar zur Ruhe angesichts der ganzen Feinde. Und das ist wieder typisch. Das ist typisch, wenn man dem Engel des Herrn, wenn man dem Herrn Jesus begegnet ist, dann kommt man zur Ruhe, dann hat man keine Angst mehr. Und wenn man das jetzt sieht, das Lager der Midianiter, die Gegner, befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Und More heißt Frühregen. Die Bibel verheißt ja, ich habe die Parallelstelle Joel, Früh- und Spätregen. Das heißt, es sind Bilder für die Verwirkungen des Heiligen Geistes, für Geistesausgießungen. Und das Interessante ist, in dem Moment, wie Gideon dem Engel des Herrn begegnet ist, kommt er sogar ihre schreckliche Situation, einem schrecklichen Ort zur Ruhe. Und Gott zeigt an durch diese Schattenbildlichkeit, dass dort, wo der Feind ist, auch die Wirkung des Heiligen Geistes sein wird. Das heißt, dieser Gideon ist jetzt vollkommen ruhig, ist sicher, dass Gott handeln wird durch seinen Heiligen Geist. Und wenn man jetzt das einmal anguckt, wo die Gegner sitzen, dann hast du eine alte Wahrheit der Bibel. Das ist eine uralte Wahrheit, die geht durch den ganzen Bibeltext durch. Gott offenbart sich auf Bergen. Gott hat sich geoffenbart auf dem Berg Sinai. Gott hat sich geoffenbart, als der Herr Jesus sich auf dem Berg Tabor verklären ließ, als die Verklärung plötzlich geschah. Und die höchste Offenbarung, wo man nicht redet, Golgatha. Gott offenbart sich immer auf Bergen. Und in der Regel sitzt der Gegner, das ist also von Gott auch so gemacht, von der Bildlichkeit her, sitzt der Gegner immer in der Ebene. Wisst ihr, was die Städte der Ebene waren? Sodom und Gomorra. Das ist ja nicht ist ja in Israel, wenn du mal guckst, Richtung Totes Meer. Man denkt ja, dass das Tote Meer unter anderem von dem her kommt, dass dort Sodom und Gomorra versenkt ist. Das ist ja, sind dann die Gebiete, die teilweise unter dem Meeresspiegel liegen. Das ist ja wirklich Ebene im tiefsten Sinne des Wortes. Und das ist immer gleich. In der Ebene ist Sünde. Das heißt, wo keine Gottesoffenbarung ist, wenn man nicht auf den Berg geht, nicht die Offenbarung Gottes sucht, fällt man automatisch in die Sünde, in die Ebene. Und die sitzt in der Ebene. Das heißt, der hat hier einen Ort, der nennt sich Schrecken oder Furcht. Aber er weiß, nachdem er Engel des Herrn begegnet ist, auch in dieser Ebene, in diesem furchtbaren Kampf wird er gewinnen, weil der Geist des Herrn hier ist. Und das ist genau die Herzensstellung eines Gläubigen. Wenn ein Gläubiger Herr Jesus begegnet ist, dann hört die Resignation auf. Ich kenne das von mir bis zum geht nicht mehr. Es gab frühere Traktat, ich bin eigentlich der eigentlich irgendwo aber erschüttert, was für Botschaften es heute nicht mehr gibt. Das Traktat hat geheißen Furcht, eine Dienerin des Teufels. Und Furcht oder Angst oder Resignation ist letztendlich immer der Wirke des Teufels. Und ein normaler Gläubiger, der ist so, wie hier Gideon beschrieben wird. Wenn er dem Engel des Herrn begegnet ist, dann hat er keine Angst. Er kommt innerlich zur Ruhe. Er ist bereit, in der Ebene anzugreifen und er ist sich vollkommen sicher, dort ist Moore, dort ist Geistesausgießung, dort ist der Heilige Geist. Ein Gläubiger, der wirklich gesund und normal ist, der greift so an. Jetzt kommt das Interessante. Wie ist der Gideon zu der Stellung gekommen? Durch die Begegnung mit dem Engel des Herrn. Was für ein Umfeld hatte der Gideon? Nur Abfall. Das heißt, man sieht hier wieder ganz klar in der Bibel, dass es letztendlich darum geht, dass so etwas mittendrin geschehen kann, wenn drumherum alles abgefallen ist. Dass überhaupt keine Rolle spielt, wie das Umfeld ist. Also es kommt nur darauf an, wie ich zum Engel des Herrn stehe, zum Herrn Jesus. Und je nachdem, wie ich zu ihm stehe, wird mein Herz so verwandelt, dass ich ihre Umgebung, wo alles anders läuft, vollkommen klar Gott dienen kann. Jetzt können wir mal gucken, was Midianiter heißt. Wisst ihr, was Midian heißt? Hader und Zank. Das sind diese kleinen Wesenssünder der Gläubigen. Jetzt möchte ich einfach nochmal aufzeigen, dass das nämlich gar nicht so harmlos ist. In Jakobus 3, 13 bis 18 wird es im Zusammenhang erklärt. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben stammt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht regieren, da ist Unordnung und jedes böse Ding. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Nicht schwankend, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit, er wird in Frieden gesät denen, die Frieden machen. Man sieht ja was ganz Einfaches. Ist man unter dem Einfluss des Engels, des Herrn, dann hat man die Midianiter im Griff. Dann haben wir Sieg über die Midianiter, das sieht man gleich, wenn der Gideon angreift. Das heißt, ne, dieses, was die Bibel hier uns auch beschreibt, was dieser Name Midian nämlich bedeutet, dann ist Hader, Zank und dieses ganze Elend, das sind diese, ich sag's einmal, diese Wesenssünder der Gläubigen, das sind die weg. Die sind halt verschwunden. Wenn aber ich nicht auf dem Berg bin, das heißt, wenn ich in der Ebene lebe, wenn ich dem Engel des Herrn nicht begegnet bin, wenn ich durch bestimmte Sünde in Gebundenheit gefallen bin, wenn ich ins alte Wesen hineingerutscht bin, wenn das Fleisch Triumphe feiert, dann passiert was ganz Einfaches, dann schält eine Kette ein. Und die Kette heißt irdisch, seelisch, dämonisch. Je irdischer, das heißt, meinem natürlichen Wesen gemäß, ich denke, ich handle, je mehr werde ich seelisch handeln. Und die Seele ist einfach als Tor für Finsternis, das wissen wir. Das heißt, da werde ich, ob ich will oder nicht, von dämonischen Mächten beeinflusst werden, werde immer mehr zur Sünde verleitet werden. Das ist dann keine Besessenheit, sondern das ist einfach Beeinflussung. Werde zur Sünde beeinflusst werden, werde dem letztendlich gefangen sein. Ich komme nur raus durch die Begegnung mit dem Engel des Herrn. Und jetzt zeigt Gott einfach, wie hier zu kämpfen ist in diesen Dingen. Das heißt, er sagt ihm hier, dass letztendlich geistlich auch der Sieg nie von der Masse herkommt. In Vers 2 heißt es, das Volk ist zu viel, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Das erklärt es Gott, warum. Israel möchte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine Hand hat mir geholfen. Und hier haben wir eine fruchtbare Wahrheit im Reich Gottes. Diese Wahrheit könnt ihr durch die ganze Bibel verfolgen. Die ist absolut leicht zu sehen im Alten Testament. Das Herz des Menschen neigt vom Sündenfall her zum Hochmut und zur eigenen Ehre. Und wenn es dem Gläubigen auch zu gut geht, dann in der Regel begehrt er auf gegen Gott, dann wird es ihm zu wohl. Und wenn es ihm zu wohl wird, letztendlich wird er hochmütig. Wenn er hochmütig wird, dann sagt er ich. Es steht ja im Galater 2,19, nicht ich, Christus, 2,19 und 20. Und in dem Moment, wenn es jemand zu wohl wird, dann sagt er nicht Christus, ich. Und dann kriegst du plötzlich das Phänomen der Werksgerechtigkeit. Dann kriegst du das Phänomen, ich sag's einmal, der rechten, in Anführungszeichen, Gläubigen. Dann kriegst du das Phänomen, dass Jesus nicht mehr der Sünderheiland ist, sondern ist der Heiland der Heiligen. Und dann ist plötzlich Jesus nicht mehr für alle gestorben, sondern nur noch für die Elite. Nur noch für die Auswahl. Und dann kommst du immer mehr in dieses Elite-Denken rein. Und dann hast du letztendlich nicht mehr die kleine Herde, aber dahinter steckt Hochmut. Weil Gott letztendlich ganz klar sagt, ist sein Wort, dass er den Mensch nicht letztendlich in diesem Hochmut drin lassen kann, wenn er sonst etwas tun würde, er würde beginnen, Gott die Ehre zu stehlen. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist auch der Grund, warum wahre Gläubige manchmal Niederlagen haben. Das ist der Grund, warum auch Gläubige, die wirklich Gott dienen und die wirklich vollständig in Ordnung sind mit Gott, trotzdem manchmal Niederlagen haben, warum sie gedämpft werden, warum es manchmal schief geht, warum sie auch in Sünde fallen, warum sie einfach, ich sage mal, anfällig sind. Das lässt Gott bewusst zu, weil der Mensch, solange er noch im Fleisch ist, solange er nicht entrückt ist, solange er nicht im Himmel ist, weil der Mensch, solange er noch im Fleisch ist, zu diesem Hochmut neigt und darum sagt, trau du kleine Herde. Ihr müsst nur mal gucken, wo Massenbewegungen sind, herrscht immer der Hochmut. Ich hatte Zeit, da haben mir die Brüder angerufen, wenn die mich gefragt haben, hat sie gesagt, seid ihr gesegnet? Dann haut die Hörerwelle ja, und wenn ich ja gesagt habe, dann kam die nächste Frage, wie viel habt ihr neue Leute? Für die war Säge immer bloß Masse, noch mehr, Massenveranstaltung. Ist völlig falsch. Es kann eine große Erweckungszeit der Gemeinde sein, dass sie schrumpft. Absolut möglich. Wenn sie in sich geht, ist absolut möglich. Und man sieht hier, darum sagt auch der Jesus, Lukas 12, 32, du kleine Herde, die Gemeinde ist immer eine kleine Herde, nie die Masse. Und immer wo die Masse ist, muss man äußerst vorsichtig sein. Ich sage es einmal so, es hat Zeiten der Erweckung gegeben, aber wenn er selbst die große Erweckung nachprüft, nachhaltig, was übrig geblieben ist, dann seht ihr immer, übrig blieb nie die Masse, sondern übrig blieb immer ein kleiner Kern. Viele wurden mitgerissen in Erweckungen. Aber übrig blieb in der Regel ein kleiner Kern. Und um die geht's. Und der kleine Kern, das sind oft die Leute wie der Gideon, und das sind oft die Leute, die eigentlich schwach sind. Und Gott macht es so, dass er nämlich seine Ehre niemand geben will und muss. Er will das nicht. Und dazu, sag schon mal Johannes 5, 41 und 44, das ist nämlich das, warum er zu Gideon sagt, ich kann nicht mit diesen 22.000 Mann angreifen, ihr würdet hochmütig werden. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen, das ist Antichrist. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vom alleinigen Gott nicht sucht? Und damit sagt die Bibel etwas eigentlich Brutales. Das müssen wir uns mal vorstellen, dass solange ein Mensch und Gläubiger in die Schiene der eigenen Ehre hineinfällt, dass er gar nicht glauben kann in dem Moment. In dem Moment ist er nicht in der Lage, biblisch zu glauben. Das eine schließt das andere aus. Das ist brutal. Soll ich mir mal vorstellen. Das heißt, Selbstgerechtigkeit, Hochmut, letztendlich auch Vertrauen auf das eigene, ich bin ja so recht vor Gott, das bewirkt letztendlich, dass man nicht glauben kann. Das ist kein biblischer Glaube mehr. Und das ist was, wo Gott verabscheut, und weil er das verabscheut, darum sagt er zum Gideon, und du wirst nicht mit 22.000 Mann angreifen, ihr werdet hochmütig werden. Du gehst bloß mit, letztendlich mit diesen 300. Gott erklärt es nochmal in Jesaja 48, in Vers 10 und 11. Jetzt kommt wieder die Erklärung. Siehe, ich habe dich geläutert, ich habe dich praktisch geprüft heißt es. Und zwar, er sagt, sie, ich habe dich geläutert, aber nicht als Silber. Das heißt, er prüft die Menschen. Ich habe dich geprüft im Ofen des Elends. Warum muss ein Gläubiger durch den Ofen des Elends? Warum muss ein Gläubiger unter durch? Warum hat ein Gläubiger mehr Probleme? Ich habe die Woche wieder Psalm 73 gelesen und ich muss sagen, die Woche ging es mir rein so in meinem Umfeld nicht unbedingt so, dass ich sagen muss, dass ich umeinander gelaufen bin und Jubelgesänge gestimmt habe. Wenn ich mich sehr schaue, mich wahrscheinlich vor mich hin maulen sehe. Das heißt, es gibt so Zeiten, da musst du in Ofen des Elends, da musst du runter. Da muss man dich unter durchlassen, dass du wieder bereit bist, gegen die Midianiter überhaupt zu kämpfen. Ich habe festgestellt, wenn es mir gut geht, bin ich oft gar nicht bereit, gegen die Midianiter zu kämpfen. Die sind ja so harmlos. Aber in dem Moment, wenn ich einmal im Ofen des Elends bin, wenn einmal Gott wirklich widersteht, dann lernst du, jetzt muss ich wieder kämpfen. Vielleicht sind es doch die Midianiter. Mir ging es die Woche auch mal so, ich habe gesagt, vielleicht sind es doch die paar Kleinigkeiten, die das zu bewirken, dass ich gerade zu kratzen habe. Ist hochinteressant, das sind oft die Kleinigkeiten. Jetzt erklärt Gott und sagt, du gehst in den Ofen des Elends. Warum? Um meinetwillen, sagt Gott. Wir sagen dir immer, um uns zu erziehen, so sagt der Gläubige. Mutter, schon wieder der Hochmutsaussatz. Gott sagt nicht wegen deiner Erziehung, sondern er sagt, um meinetwillen tue ich's. Denn wie würde sonst gelästert, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Das heißt, Gott lässt uns manchmal in den Ofen des Elends gehen, hineingehen, wirklich bis in die Tiefe, weil wir ansonsten, sagen wir, diesen eifersüchtigen Gott reizen würden mit unserem Hochmut und mit unserer eigenen Ehre, die wir suchen. Er sagt, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Das tut Gott ganz bewusst. Dann wunderst du dich, dass das manchmal unter durchgeht. Ich habe oft denken müssen, wenn ich den Psalm 115 liest, ist das so ein kleiner Psalm, wo man geschwind drüber liest. Aber dort siehst du, wie ein Psalmdichter, wie der das begriffen hat. Jeremia 48, dass Gott nicht bereit ist, jemand die Ehre zu lassen. Dort heißt es, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Wisst ihr, das ist das Entscheidende, was hier beim Gideon sich abspielt. Gott zeigt ihm praktisch, wenn ich dich, Gideon, so laufen lassen würde, wie du jetzt bist, trotz deinem Sieg, und das ist das Interessante, wo ploppt Gott der Gideon von der Masse her? Als er dem Engel des Herrn begegnet ist, als er sich in Harod gelagert hat, das heißt, als er in Wirklichkeit keine Angst mehr hat, als er letztendlich geistlich bereit ist anzugreifen, als er in die Ebene zieht, mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnet, das heißt, als er Sieg hat. Also muss man der Gläubige scheinbar dämpfen, wenn er Sieg hat. Dann dämpft ihn Gott und sagt, jetzt gerade nicht, nicht im Überschwang, jetzt der Angriff, sondern jetzt gerade langsam, schön langsam. Ich habe was festgestellt. Wenn du Gläubige hast, die vielleicht sind wie Gideon in Kapitel 6, die kannst du relativ leicht mit allem stoppen. Die sind leicht zu stoppen. Wenn du jemand sagst, Vorsicht, zu langsam, geh in dich, prüf's lieber nochmal vor Gott, ist überhaupt kein Problem. Macht in der Regel jeder. Aber Gläubige, die wie der Gideon eine Begegnung hattet, die im Saft kommen, im Kraft, im Sieg, die kriegst du oft nicht gestoppt. Wenn du denen sagst, zu langsam, aber das ist wieder die Skepsis, wieder dieser Unglaube, wir greifen an. Muss ja aufpassen. Das weiß ich so. Gott will einfach nicht, dass wir in unserem eigenen Fleisch hier Siege einfahren und dann hinterher sagen, ich war's. Sondern Gott will, dass wirklich so ist wie die Bibel. Nicht ich, Christus. Dass ich sagen muss am Schluss, ich hätte es nicht hinkriegt. Ich wäre untergegangen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Mir ist so erschüttert, wenn man mal, also es rendiert sich, die Sprüche der Prediger, diese Weisheitsbücher zu lesen. Dort sagt Gott ganz klar, nicht der Intelligenteste hat Erfolg. Nicht der Stärkste gewinnt den Krieg. Er sagt, sondern die Umstände schlüsseln alles. Wisst ihr, wer die Umstände wirkt? Gott. Gott wirkt die Umstände. Wenn Gott die Umstände wirkt, dann funktioniert's und dann gehört die Ehre ihm. Und der gleiche Gläubige, der Sieg hat, der gleiche Gläubige, der angreift, der letztendlich Erfolg hat, auch geistlich, würde jämmerlich versagen, wenn Gott die Umstände nur ein bisschen ändern würde. Jetzt geht der Gläubige hin, wenn es funktioniert und ist mit stolz geschwellter Brust, oh, siehst du, was wir tun. Das ist genau das, was Gott reizt. Das reizt Gott. Ich habe bei mir festgestellt, es gibt keinen Gläubiger, der das nicht in sich drin hat, diese Haltung. Die kommt automatisch, du kannst gar nichts dagegen machen. Und aus dem Grund dämpft uns Gott. Von Zeit zu Zeit kriegen wir den Dämpfer, das ist völlig normal. Warum? Um seinetwillen. Weil er will, dass die Ehre ihm gehört, nicht uns. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber es ist ja nicht so, dass Gott bloß sagt, letztendlich, dass er die Ehre hat. sondern Gott tut ja auch was dafür. Das ist ja der große Unterschied. Gott tut was. Und wenn er 2. Mose 14,14 seht, das große Kapitel, da heißt, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Das ist es. Gott wird für uns streiten. Nicht wir werden streiten, sondern er wird für uns streiten. Das ist genau die Situation von Gideon. Er sagt, ich werde für dich streiten. Ich werde handeln. Du musst nur mittun. Du musst nur das tun, was ich sage. Dresch mal ich. In Jesaja 26,12,7 etwas. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Und da siehst du einfach etwas. Alles, was von Gott her was taugt, und alles, was von Gott her echt ist, das kommt von ihm. Und alles, was von uns kommt, mag in der Regel nach außen hin genauso gut aussehen, hat aber von Gott her eine ganz andere Qualität. Gott sieht das, was wir selber in der eigenen Kraft tun, als nichts an, weil nichts taugt vor ihm. Sondern das, was durch die Erlösung gewirkt ist, das ist letztendlich das, was Gott anzieht. Und da siehst du hier auch, letztendlich, die haben jetzt keine Angst mehr. In der Bibel steht, Furcht ist nicht in der Liebe. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Sobald der Gläubiger auf dem Berg ist, sobald der Gläubiger schwach ist, dass die Kraft Gottes bei ihm wohnt, sobald der Gläubiger von Gott abhängig ist, in dem Moment geht die Furcht aus seinem Herzen heraus, das ist normal. Wenn man jetzt einmal anguckt, was das bewirkt, das ist typisch, also der Gideon ist sowas von klassisch, was sich hier abspielt, da siehst du zum Beispiel Jesaja 43,1, was hier passiert, wenn diese Furcht weicht aus dem Herzen. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, jetzt sagt Gott im Ernst zu ihm, geh mit 300 Leuten auf dieses Heer, damit ihr nicht los. Da hätte Gideon in Kapitel 6 geschlottert. Also ist die Furcht weg. So, da heißt es dann, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist neu mein. Und das ist der entscheidende Punkt. Ein Gläubiger hat in der Regel keine Angst mehr, weil er erlöst ist. Das heißt, weil er nicht mehr sich selber gehört, sondern weil Gott sein Vater ist und weil Gott für ihn streitet. Das weiß ein Gläubiger. Aus dem Grund hat er keine Angst. Nicht, weil er so mutig ist, nicht, weil er so kraftvoll ist. Guckt, in der Verfolgung, wir müssen mal die Geschichte lesen, die während der Verfolgung waren. Ich denke, es war in der Hugenottenverfolgung. Da war eine Dame, es war wirklich eine Dame, die war so verzärtelt, dass sie sogar die Sonne gefürchtet hat. Die ist nach Möglichkeit nicht die Sonne. Die hat so eine empfindliche Haut gehabt, so eine weiße empfindliche Haut, dass sie gesagt hat, ich will mich der Sonne möglichst nicht aussetzen. Und dann ging es eben an die Verfolgung. Und dann kamen die Katholiken und haben gesagt, wer gläubig ist und sich zum Herrn Jesus bekennt, wird verbrennt bei lebendigem Leib. Und plötzlich ist ihrer Frau klar geworden, wenn ich treu bleibe, Herr Jesus, und praktisch mich zu ihm bekenne, werden sie mich verbrennen. Ausgerechnet mich, die so Angst hat, sogar vor einem Sonnenstrahl, die so empfindlich ist. Und dann hat die sich natürlich gesagt, von Logik her, das packe ich nicht. Aber dann kam die Stunde, wo man sie verbrennt hat. Und da ist was so Interessantes passiert. In dem Moment wich die Furcht aus ihrem Herzen und die Frau ist als Heldin gestorben, ohne, es wird sogar, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hat sie nicht einmal gejammert. Die ist wirklich als Heldin gestorben. Das geht dann. In dem Moment, wie der Heilige Geist dein Herz beherrscht, dann kannst du als Gläubiger alles. Müsst ihr mal, da drinnen steht Bücher. Ich weiß, dass man die nicht liest. Das ist nicht in. Aber vielleicht wäre es gar nicht schade, wenn man die mal lesen würde als Gläubiger. Da hat es Bücher, die heißen Väter der Christenheit. Die brauchen wir gar nicht ganz lesen. Da hat es aber auf die ersten paar Seiten, hat es ganz einfach, sind vielleicht die ersten 20, 30 Seiten, hat es die Berichte der Märtyrer. Da müsst ihr mal sehen, was die ausgehalten haben. Die haben sie bei lebendigem Leib auf dem Rost gebraten, dass der Dampf von verbranntem Fett in den Stadien so war, dass die Zuschauer, die Leute, die man verbrennt hat, nicht mehr gesehen haben. Wisst ihr, und wenn der Bibel so steht, in Stichwortartigen, der treue Zeuge Ananias in die Sendschreibe, wo Gott sagt, der Märtyrer wurde für ihn, dann hat sie bei lebendigem Leib in ein glühendes Stier reingeworfen und verbrennt. Das muss ich mal vorstellen. Und jetzt sagt mir einer, dass da ein normaler Mensch keine Angst kriegt. Da kriegt jeder normale Mensch Angst. Das ist vollkommen normal. Bloß in dem Moment, wenn man zum Gideon wird, wenn man dem Engel des Herrn begegnet, dem Herr Jesus, und wenn Gott mir begegnet und mich schwach macht und ich vertraue auf ihn, dann passiert Folgendes. Dann wird, wenn es soweit kommt, dann wird die Angst aus meinem Herzen weichen, wenn ich erlöst bin. Dann ist die Angst weg. Dann weiß ich, Gott wird für mich streiten. Und ich weiß, wer am Ende, wenn es dann durch den Tod durchgeht, wer auf der anderen Seite auf mich wartet. Das weiß ich dann, nämlich der Jesus. Ist halt der Unterschied. Da haben wir keine Angst mehr vor dem Tod. Lukas 8, Vers 50. Ich habe bloß ein paar rausgegriffen, um die Eckpfeiler zu zeigen. In Lukas 8, Vers 50, dort heißt es, da aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Da war jetzt eine ganz konkrete Situation, wo jemand Befreiung gebraucht hat für seine Tochter. Und jetzt sagt der Herr ganz klar, fürchte dich nicht, Gott wird helfen, da Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn ich Dinge habe, wo ich bete, wo es darum geht, Werke des Teufels zu zerstören, dann wird der Herr dieses Gebet erhören. Steht 1. Johannes 5, Vers 14 und folgende. Dass alles, was im Wille Gottes sich erhört, ist, das ist bereits erhört. Und dann wird Gott helfen. Darum brauche ich mich nicht zu fürchten, weil ich weiß, alles, was im Wille Gottes ist, wird geschehen. Ich muss nur im Glauben zustimmen. Und Johannes 12, Vers 15 ist der nächste Punkt. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Das heißt, der König kommt. Das ist das Nächste, worum Gläubige keine Angst haben, egal was in dieser Welt passiert, weil sie wissen, die Wiederkunft Jesu steht vor der Tür. Und wie kommt er? Auf dem Esel. Und der Esel ist der stellvertretende Erlöste. Der durch Blut, das durch Blut erlöste Tier. Das heißt, der Gläubige hat keine Angst, weil er weiß, dass Jesus kommt. Und mit ihm bricht dann das Ende der Erlösung an, die Verwandlung unseres Leibes. Und dann bin ich im Himmel nach Geist, Seele und Leib wiedergebracht. Und dann wird es keine Tränen, kein Leid, kein Geschrei, nichts mehr geben. Dann werde ich ewig der Vater sehen und sein Sohn, der Jesus im Himmel. Es wird herrlich sein. Und Lukas 5, Vers 10 sagt dann der Jesus sogar zum Petrus, fürchte dich nicht, du wirst Menschen fangen. Und das ist auch der Grund, warum man keine Angst hat zu evangelisieren. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wenn letztendlich man dann weiß, Gott wird für mich streiten, es geht letztendlich um die Erlösung, um andere Dinge, dann haben wir auch keine Angst mehr. Dann kommt man zur Ruhe. Wenn wir aber wieder zu unserem Richter gehen, dann siehst du, dieser Gideon, der hat es erlebt. Es ist die Furcht aus seinem Herzen gewichen. Gott dämpft ihm und sagt, Vorsicht. Letztendlich nicht überschwänglich. Und Vers 3. So lasst nun von den Ohren des Volkes ausrufen und sagen, wer sich fürchtet und wer um graut, der kehre um und fliehe eilends vom Gebirge Gilead. Gilead ist der Hügel des Zeugnisses. Der Hügel des Zeugnisses. Könnt ihr nachlesen, 2. Korinther 1, 12, 1. Timotheus 2, 6, was das bedeutet. Hebräer 11, 2, Realisierung der Erlösung. Das heißt, der Hügel des Zeugnisses. Gott erwartet nicht vom Mensch. Das ist die falsche Werksgerechtigkeit, das falsche Religiöse. Gott erwartet nicht vom Mensch, der Angst hat, dass er auf die Straße geht und der Helden spielt. Erwartet Gott nicht. Sondern Gott erwartet, dass sein Herz verwandelt wird, und dann wird er automatisch zum Held, ob er will oder nicht. Das ist der Unterschied. Wir neigen immer dazu, die Menschen zu überreden. Wir haben selber Mut, und dann versuchen wir die anderen zu überreden. Komm, jetzt hast du auch Mut, geh mit, komm, wir kämpfen. Das ist dieser Unsinn der Religion, das ist Religion, das ist Katholizismus. Sondern bei Gott ist es immer so, wenn jemand Angst hat, auf dem Hügel des Zeugnisses soll er heimgehen. Gott lässt ihn in Ruhe, bis das Herz verwandelt ist. Wisst ihr, das ist eine große Lektion. Gott will ein Handeln von ganzem Herzen und kein formelles anderes. Gott will nicht dann nur schon der halbe was tun, sondern Gott will, dass es im Herzen gebiert und dann wird es getan. Und wenn es im Herzen nicht gebiert, wenn jemand Angst hat, Vorbehalte und schickt dann heim. Ist ganz klar, sagt, geh heim. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, die Leute fortzuschicken, wenn sie Angst haben. Ist keine Frage. Wo steht in der Bibel? Eine Stelle. Dass ich zum Beispiel jemand überreden soll, dass er bestimmte Dienste macht. Wo steht in der Bibel, dass ich Leute anregen soll, bestimmte Dinge zu tun? Wo? Ich kenne keine Stelle. Entschuldigung, ich kenne keine. Sondern ich sehe in der Bibel immer das Gleiche. Da ist eine gewisse Belehrung durch der Apostel, durch die Lehrbriefe, eine bestimmte Belehrung. Und diese Belehrung bewirkt, dass sie durch der Heilige Geist lebendig gemacht wird. Und in dem Herz, wo die Belehrung zieht, wo es lebendig wird, dort flieht dann die Furcht aus dem Herz heraus. Er steht dann auf und greift an. Und er greift dann an, selbst wie der Paulus, wenn er sagt, mit Furcht und Zittern habe ich es getan, aber ich habe es getan. Dann ist vor Gott ihre Schwelle weg, dann ist diese Grundangst nicht mehr da. Man kann mit Furcht und Zittern dienen, ohne Angst. Das ist vielleicht interessant. Es geht. Das heißt, Gott will immer das Herz des Handelns, nie des Schandehalber. Das ist ein großes Elend im Reich Gottes. Also wenn man glaubt, Schandehalber, man muss doch tun. Das ist völlig sinnlos. Wisst ihr, wie habe ich Leute überredet? Ich habe früher auch die Leute überredet. Guckt mal her, das ist relativ einfach. Ich könnte euch jetzt Namen sagen. Alle, die mit uns aus der Pfingstbewegung raus sind, die man überredet hat, die nicht aus Überzeugung gingen, nicht von ganzem Herzen, wisst ihr, wo die heute alle sind? Ist nicht einer da, nicht einer. Nicht mehr einer ist da. Nicht einmal einer. Das war schade vor Zeit der Überredung. Könnt ihr euch einen Namen sagen? Da habe ich überredet, das erste Mal. Dann ist er zum Bruder aus der Pfingstbewegung gegangen, der hat genau das Gleiche gemacht, der hat überredet. Dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, sie ist schon wieder vom anderen überzeugt. Dann ist er wieder zu mir gekommen, ich habe wieder überredet, ist ja klar. Dann ist er wieder zu dem anderen Bruder und hat gesagt, jetzt habe ich den Karl Hermann wieder überzeugt. Und dann ist er wieder zu mir gekommen und fortgeschickt. Das ist ein sinnlos. Sondern es muss von Herzen kommen, das sehen wir hier beim Gideon. Es muss von Herzen, es muss geboren werden im Herzen. Wenn wir in Gilead anstatt dann heim und warte, bis das Herz treibt, dann darf man wiederkommen. Es ist hier 22.000 Mann. Das ist 5 plus 6, 2 mal 11. 5 plus 6, da ist die menschliche Komponente ist noch zu stark. Und 1.000, der Segen Gottes ist da. Das heißt, wahrer Säge Gottes kann es sich leisten, 22.000 Mann heimzuschicken. Und 10.000 ist 2x, 5x 10. Das ist absolut ein volles Gnadenhandeln. Die Gnade Gottes kann es sich leisten, die 10.000 auch heimzuschicken. Problemlos. Die schickt Gott heim. Was jetzt interessant ist, Gott sucht das Kriterium raus, wer mitkämpft. Er sagt wieder, ich habe schon oft daran denken müssen, ich erzähle es nicht, wer es ist, aber ich habe schon oft denken müssen, es gibt so eine bestimmte Sorte von Leuten, ich bin mit so jemand verheiratet, die, ich darf das gar nicht erzählen, aber ich erzähle es, das ist einfach wichtig. Nee, ihr lacht jetzt, aber nein, es gibt so, wie soll ich sagen, so bestimmte Dinge, wie man jetzt zum Beispiel Wasser trinkt. Es gibt bestimmte Dinge, das ist eher urwüchsig vom Naturell her. Das ist einfach drin, das kannst du nicht anerziehen und nicht wegbringen, das ist halt so. Wenn die halt in den Bach geht, dann schöpfen die Nobel mit einem Gläslein, es gibt wieder andere, die würden ein sauber gespültes Glas aus dem Rucksack holen und trinken. Es gibt es auch, das bringst du dann auch nicht mehr weg. Dann gibt es aber Urwüchsige, die beugen sich einfach runter und trinken direkt. Das ist meine Frau auch. Das hat mich schon immer belustigt. Ich habe schon oft den Gideon denken, bis ich schon oft zu meiner Frau gesagt, wie beim Gideon. Und das ist aber so, Gott sagt ganz einfach, die Gruppe, diese Urwüchsige, sind ein paar wenige, die suche ich einfach raus und lässt die einfach am Bach schlurfen. Das heißt, Gott sucht die raus, eine ganz kleine Gruppe, die einfach hier unkompliziert vorgeht. Jetzt haben wir wieder das Interessante. Wer bestimmt, wer kämpft? Gott. Wir sind Rekrutierer. Ich weiß nicht, ob ihr der alte Dessauer gekannt habt. Habt ihr nicht gekannt. Der alte Dessauer war der Fürst Leopold von Anhalt-Dessau und der hat von der Preußenkönig Soldaten gestohlen. Der hat sogenannte Werber gehabt. Der hat Soldaten, und zwar, ich hätte da überhaupt gar keine Sorge gehabt, die musste, glaube ich, 1,80 groß sein und höher. Die hat er Problem, die hat er immer geklaut. Der hat eine Leibgarde gehabt von lauter sogenannte lange Kerls und die hat er geklaut. Dann hat er immer Werber rumgeschickt und der hat genau gesagt, wen er will, wann er will, wie er will, dann hat er sie geklaut. So sind wir manchmal. Wir sehen Gläubige, wir denken, das ist okay, der würde passen und dann klauen wir sie. Wir klauen sie manchmal sogar Gott. Wir treiben Leute in Dinge hinein, wo man sie gar nicht hineintreiben sollte. Wir sind wie die Werber manchmal. Die wollten meistens gar nicht. Da war das Herz nicht dabei. Die haben einfach rekrutiert. Seht ihr, und jetzt kommt der Unterschied. Hier sagt er ganz klar, die, die das Wasser direkt trinken, das sind sie. Das heißt, Gott bestimmt sie. Das ist 2. Korinther 8, Vers 5. Da steht ein ganz einfacher Satz. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn und dann den Menschen durch den Wille Gottes. Das ist ganz einfach. Man gibt sich dem Herrn hin. Das ist Gideon. Und dann sagt Gott, da stand die ganze Truppe, diese zigtausende Leute standen hier. Die haben sich hingegeben, die waren alle bereit zu kämpfen. Und dann sagt Gott, halt alle Ängstlicher heim. Und dann sagt er praktisch, die Masse geht heim. Das heißt, er sucht raus, wer kämpft. Und dann sagt er, die 300 sollen kämpfen durch den Wille Gottes. Das ist hochinteressant. Das heißt, Gott sucht die 300 raus, die kämpfen sollen. Das ist ein Bild auf dem Platz am Leib Christi. Wenn Gott für was raussucht, schon interessant. Ich habe festgestellt, dass es bei mir geistlich am besten geht, wenn ich genau das tue. Hingabe, der Herr und der Herr schickt. Wenn der Herr mich schickt, dann gibt es keine Probleme. Gehe ich allein, wird es immer kritisch. Schickt mich aber der Herr, wird es gut. Das heißt, Gott sucht raus, wer kämpft. Wollt ihr etwas? Da wird der Mensch total abgehalftert. Gott will keine Masse. Gott will auch nicht die, die selber bereit wären zu kämpfen, sondern Gott sucht raus, wer kämpft. Da wird man automatisch erinnert. Was hat der Herr Jesus gemacht? Er hat sich eine Nacht zurückgezogen im Gebet und am Morgen ist er hingegangen und hat 12 Apostel rausgesucht. Und da war ein Judas dabei. Soll ich vorstellen? Da war ein Judas dabei. Aber Gott hat rausgesucht, wer kämpft. Nicht die Jünger haben gesagt. Oder der Herr Jesus ist hingegangen und gesagt, das sind meine treuen Leute. Er hat sich zurückgezogen. Eine Nacht. Er hat im Gebet mit dem Vater im Himmel beredet und hat sie rausgesucht. Er hat gesagt, ihr geht. Das ist genau das Gleiche, was hier bei Gideon passiert. Gott zeigt dem Gideon ganz klar, nur die 300. Aus. Niemand mehr. Ich weiß nicht, ist euch klar, was da passiert ist? Wisst ihr, wie die das Wasser getrunken haben? Wie die Hunde. So leckt der Hund das Wasser. Genau so. Das ist ein eindeutiges Bild auf Unreinheit. Da waren keine Helden. Bildlich gesprochen sind es Leute, die neutestamentlich schwach waren. Die sich bewusst waren, dass sie unrein, aus einem unreinen Geschlecht sind, die sich bewusst sind, dass sie zu kratzen, zu kämpfen haben. Und die nimmt Gott, die Schwachen. Es waren nicht die Starken, es waren die Schwachen. Man könnte es so umschreiben, das Schattenbild ist sehr tief, aber man könnte so sagen, das deutet auf Selbsterkenntnis hin. Das Bild. Da waren Menschen, die haben geleckt, weil sie, Menschen, die haben das Wasser zu sich genommen, um anzuzeigen, wo sie herkommt. Epheser 5, Vers 7 bis 9. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichtes besteht nämlich in lauter Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Geschwister, es gab einen Mann, einen gläubigen Mann, ich kann das verstehen, wenn du Kinder hast, hast du das gleiche Problem. Der hatte zwei Söhne, ein absolut anständiger, vollkommener, wohlerzogener Sohn und ein absoluter Lumperhund. Und als er sterben ging, hat der Mann begonnen, am Sterbebett zu Gott zu schreien. Rette meinen Sohn Fritz. Und wisst ihr, wer der Fritz war? Der Anständige. Na, die Mutter, die Frau hat mit dem Mann gesprochen im Stallbett und sagt, warum betest du für den Fritz? Du musst doch für den anderen beten. Der ist doch in der Welt, sagt er, nee. Sagt er, der sitzt in der Sünde und im Dreck, der weiß genau, dass er sich bekehren muss. Dem brauchst du das nicht erzählen. Sagt er, mein Fritz weiß es nicht, weil er selbstgerecht ist. Weil er hochmütig ist. Weil er anständig ist. Wisst ihr, und drum, das waren die Leute, die haben wie die Hunde Wasser geleckt, die haben gesagt, ich bin unrein, ich komme aus der Unreinheit, die hat Selbsterkenntnis. Einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Ich habe mal eine gute Predigt gehört, es war von einem Prediger, der nicht unumstritten ist, aber der hat was ganz Einfaches predigt, der hat gesagt, Sünder und Jesus gehören zusammen. Der Herr Jesus ist gekommen, Sünder zu retten, nicht fromme religiöse Menschen, sondern Sünder. Das ist auch die große Gnade, dass Gott gekommen ist, Sünder zu retten. Der, der im Dreck liegt, den will er retten. Der zu kämpfen hat, der nicht zu der Elite, der Bürgerliche gehört.
1. Johannes 3, 3 sagt halt was ganz einfach. Was will Gott machen mit Leuten, die unrein sind, mit Leuten, die am Ende sind? Es steht hier ganz einfach. Ein jeglicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das ist doch der Triumph, dass durch Jesu Blut der größte Sünder und der dreckigste Sünder vollkommen rein und ordentlich vor Gott dastehen kann. Und das zeige diese Leute an, gewaschen im Blut des Lammes. Drum heißt es im Hebräer 10, Vers 19, gewaschen mit reinem Wasser. Der Zugang zu Gott. Gewaschen durch reines Wasser. Und darum heißt die Offenbarung 7, Vers 14, was sind das für Menschen, die aus der großen Trübsal kommen? Was sind sie für Menschen? Sie kommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider helle gemacht im Blut des Lammes. Die sind gewaschen durch Jesu Blut. Das ist ihr Trumpf und das ist hier bei Gideon. Darum hat er die genommen, die hier im Wasser waren und die hier letztendlich, sagen wir mal, das Wasser geleckt haben wie die Hunde. Und was ist das Nächste? Offenbarung 21, 17. Was haben sie geleckt? Wasser. Der Geist und die Braut sprechen, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, man muss das einfach mal ganz nüchtern sehen. In der Regel ist es so, dass Gott keine satte Leute nimmt, sondern Leute, die Hunger haben. Hunger nach Gott, Hunger nach seinem Wort, Hunger nach der Begegnung. Gott nimmt keine satte Leute. Und die hatte Durst. Und dann hat sie nur die richtige Stellung. Die hatte Durst und die richtige Stellung. Und damit war praktisch ihre Berufung, ich sage es mal Lehrführungszeichen, besiegelt. Die richtige Herzensstellung, die richtige Selbsterkenntnis, die richtige Motivation, also das Herz einfach gestimmt und damit hat es gepasst, es war 300. Mit 300 konnte Gott leben, das ist 6 mal 50. 6 ist die Zahl des Menschen. 6, die Zahl des Menschen. 50, die Zahl des Pentekoste, Pfingste, des Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn der Heilige Geist einen elenden Sünder vollkommen beherrscht, dann kommt Gott zum Ziele. Darum sind es 300, 6 mal 50. Ist keine Frage. Gefallene Menschen und das Wirken des Geistes. Wenn das zusammenkommt, dann wird es richtig. Und jetzt, wenn man hier in die Richterei geht, dann sieht man etwas. Vers 8. Und zwar, sie nahmen die Zehrung des Volkes an sich und ihre Posaunen. Und die andere ließ er einfach gehen. Das heißt, die nehmen Posaunen. In 1. Korinther 14, Vers 8 steht, wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt, rüstet man sich nicht zum Kampfe. Posaune ist unter anderem ein Bild für das Wort Gottes, für Verkündigung. Posaune ist einfach ein Bild. Und jetzt sieht man mal, was predigt denn Paulus? Was gibt der für einen Ton? Jetzt haben wir genau das, was diese Leute wieder geprägt hat. 1. Korinther 2, 2, neuzeitlich heißt es, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigtes. Er predigt Jesus, und er predigt nicht, ich sag's einmal, er predigt nicht einmal anständig sei, er predigt nicht Bruch mit der Sünde, das ist alles nur Folge. Aber er predigt Christus. Das ist der große Unterschied. Er predigt Christus. Wissen Sie, ich frage mich immer ernstlich. Mich dreht es auch um, wenn sich Kinder bekehren. Das habe ich schon immer umgetrieben. Im Prinzip muss man Kindern eines beibringen, dass ein Sünder ist. Wenn ein Kind einmal in der Tiefe erfasst hat, dass ein Sünder ist, dann kann sie es bekehren. Solange es aber nicht erfasst, dass ein Sünder ist, wird es sich formell bekehren. Jedes Kind ist bekehrbar. Das ist überhaupt keine Frage. Du kannst jedes Kind so weit bringen, als Übergabegebet spricht. Das ist das Richtigste formell. Aber richtig bekehren kann man sich erst, wenn man Sündererkenntnis hat. Wenn man Christus predigt. Wenn ein Kind Sehnsucht nach dem Herr Jesus hat. Und zwar Sehnsucht, weil es in Not hat. Weil es in Sündennot kommt. Kennt ihr das Lied? Auch ich war einst in Sündennot, da half mir Jesu Blut. Der Mensch muss erst in Sündennot kommen, dann hilft ihm Jesu Blut. Und diese 300, das waren so Leute, die haben gesagt, nicht ich, Christus. Hebräer 13, Vers 20 ist typisch. Er wird es tun. Lass mal in Ruhe, Hebräer 13, 20. Der Vater wird es durch den Sohn tun. Er wird handeln, nicht wir, er. Mordred, was, wer kriegt dann die Ehre? Er, nicht wir. Das heißt, da waren 300 Leute, die absolut schwach waren, die absolut die richtige Herzenstellung hatten, die letztendlich geistlich wussten, wo sie herkamen von der eigenen Sündererkenntnis her, und die wussten, wenn Gott nicht hilft, More, es muss der Geist ausgegossen werden, wenn Gott nicht durch den Heiligen Geist wirkt, dann haben wir elende Sechser, wir elenden Menschen, wir haben keine Schaden, die haben das gewusst. Dann nehmen sie die Posaune, dann verkündigen sie, was verkündigen sie? Keine Frage, Christus, nicht sich. Es wird nie jemand sich selber verkündigen, der das Begriff hat, da wird immer Christus letztendlich verkündigt. Und sie nehmen Zehrung, Nahrung zu sich. Wir haben bei der Revision von der Schlacht haben wir lang gekämpft, die Stelle 1. Petrus 2, Vers 2, da steht ein Wort, das von Logos oder verwandt ist mit Logos, mit dem Wort. Da kann man jetzt übersetzen, die vernünftige Milch wachset durch die vernünftige Milch. Wird übersetzt, wachset durch die Milch des Wortes. Durch die Milch des Wortes Gottes wirst du wachsen. Durch hier Leute, die Posaune brauchen. Die brauchen Nahrung und eine Posaune, die haben nichts. Merkt ihr was? Da können wir jetzt sagen, das waren die 300 muskelbepackten Kämpfer Israels. Nee. Das waren 300 Leute, die hatten nicht einmal eigene Posaune, die hatten nicht einmal eigene Wegzehrung, die mussten von den anderen, die heimgehen durften, von denen mussten sie noch die Nahrung und die Posaune nehmen. Das heißt, die haben alles von der dritten Seite, von Gott her bekommen. Die waren vollständig abhängig von Gott, vollständig bedürftig. Die hatten nichts wie ihre Herzenstellung und ihre Art zu trinken, ihre so wie sie waren, so sind sie gekommen. Und Gott benutzt sie, und durch die Leute gibt es Sieg. Wisst ihr, was uns als Gläubige fehlt? Fehlt mehr wie alles andere. Uns fehlt weder Gemeindebau, noch fehlt uns Jüngerschaftsschulung, noch fehlt uns irgendwelche Programme oder Seminare oder Konferenzen oder sonst was. Wisst ihr, was uns fehlt? Fehlt bis aufs Blut. So ein Herz, das fehlt uns. Ich sage ja eines, ich bin lang genug im Reich Gottes. Wenn ich im Reich Gottes rumsehe, wo sind Aufbrüche, echte Aufbrüche, wo du solche Leute begegnest? Das ist jetzt mal ein Mangel im Reich Gottes. Wird sich alles zu profihaft. Wir sind viel zu profihaft. Viel zu profihaft. Nicht einfältig. Einmal sagt Paulus, ich habe Angst, dass euch jemand von der Einfältigkeit und Lauterkeit gegen Christus hinwegscheucht. Ich verstehe, was der Paulus meint. Man kann die Einfalt gegen Christus, die Lauterkeit verlieren und kann zum Profi werden. Das wird schwierig. Wer Gott nicht mit Profis schafft, Gott schafft mit den 300. Das ist hier eindeutig. Wenn man jetzt weitergeht von Vers 9 bis 15, da haben wir das Ende sehen, das hier letztendlich geschieht. Und zwar, wir haben hier jetzt eine Situation. Er sagt ganz einfach, steh auf, geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Jetzt geht er runter ins Lager, und jetzt, was erkennt er? Jetzt erkennt er, die haben schon elende Angst, da war schon ein Traum. Gott hat die schon vorbereitet, die Gegner, die haben schon Angst vor Gideon. Das heißt, das Volk der Gegner ist bereits in Verwirrung. Wisst ihr, wo die Verwirrung sind? Nachdem letztendlich Gideon Buße getan hat, also den Engel des Herrn findet, und nachdem er hier die Bußfertige, diese 300, geholt hat. Wenn er 1. Mose 35,5 lässt, dann seht ihr etwas. In Vers 2 heißt, tut von euch weg die fremden Götter, die unter euch sind, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Das heißt, er fordert hier, letztendlich der Jakob, seine Familie auf, tut endlich Buße, tut endlich die Götzendienerei aus eure Herzen raus. Und dann in Vers 5 heißt, unter Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte. Und das ist eine Tatsache, eine alte Tatsache. Wir kämpfen so oft mit unserer fleischlichen, menschlichen Art. Wir müssen im Prinzip nur eines tun, Buße, und Gott würde sofort beginnen, für uns zu kämpfen. Und das ist auch der Grund im Reich Gottes für viele Schwierigkeiten, weil die Gläubigen meinen, sie müssen alles regeln, statt dass sie zu ihm geht. Ich habe meine größte Niederlage, die absolut größte Niederlage, die ich jemals bekommen habe, seit ich gläubig bin. Ich habe ihn eingesteckt, wisst ihr wie? Ganz einfach. Ich habe einfach im Fleisch, in der eigenen Kraft gekämpft, anstatt es Gott zu überlassen, ihre Sache. Ich zahle heute noch für das. Ist jetzt Jahre her, ich zahle heute noch dafür. Und der Preis ist nicht sehr schön. Gott lässt mich das ausbaden. Ich akzeptiere das aber, weil es ist im Prinzip, es ist halt so. Ich habe im Fleisch gekämpft, ich habe zahlen müssen dafür. Wisst ihr, und oft ist es nur so, Gott will bloß Buße, dass jemand in seiner Schwachheit zu ihm kommt, sich ihm anvertraut, Buße tut und dann handelt er. Da brauchen wir bloß nur den Nerv zu glauben, dass Gott wirklich handelt. Und das könnt ihr durch die ganze Bibel, ich habe noch ein paar Stellen aufgeschrieben, die könnt ihr in Ruhe nochmal nachlesen. Das ist einfach die Art Gottes zu kämpfen. In 2. Mose 15, Vers 16, das Lied Moses, nach einem großen Sieg, nachdem die Ägypter besiegt sind, heißt es ganz einfach, lass durch deinen großen Arm Schrecken und Furcht auf sie fallen oder über sie fallen, dass sie erstarren wie Steine. Du lass das Schrecken des Herrn auf sie fallen. Wisst ihr, wie viele Gebetserhörungen habe ich bekommen von Gott, wenn ich anstatt selber zu kämpfen einfach gesagt habe, Herr, du, handle du, lass das Schrecken des Herrn auf die Person fallen. Lass was passieren. Und Gott hat gehandelt. Solange ich nicht gehandelt habe, hat er gehandelt. Kaum habe ich angefangen zu handeln, hat Gott sein Handeln zurückgezogen. Der hat mir oft erlaubt, mein Wille durchzusetzen. Wisst ihr, was rauskam? Nix. War meistens nix. Ich habe gehofft, das hätte ich bloß Gott machen lassen, statt selber zu rühren. Ich habe immer Ruhe gehabt. Hinterher habe ich da Ärger. Und man muss das einfach ganz nüchtern sehen. Wo wahrer Glaube ist, da wird verwirklicht. Hebräer 11, 1 und 2. Da wird verwirklicht, da wird realisiert. Da wird einfach darauf gewartet, was Gott tut. Und dann wird die kindlich am Glaube gehandelt. Und Handler heißt nichts tun manchmal. Einfach warten, was Gott tut. Weil 2. Korinther 1, Vers 20 sagt ganz klar, jede Verheißung ist in Christus Jesus Ja und Amen. Das heißt, Gott erfüllt jede Verheißung, jede. Und die Gläubige beginnen, selber zu handeln, profihaft zu werden, managerhaft zu werden, wenn sie nicht mehr glauben, dass Gott seine Verheißung einlöst. Das ist das große Elend. Das ist eine Form von Unglauben, das ist gar nichts. Aber hier ist 300, da war es völlig anders. Die haben das riskiert, mit diesen 300 Männlein auf die Zusage Gottes hin, einen Vollergriff zu starten. Und Gott hat ihnen ganz einfach gezeigt, hat gesagt, geh mal runter, hör zu. Die sind runtergegangen, haben gehört, das ist alles passiert. Sie haben geglaubt, was Gott getan hat, und dann haben sie ergriffen. Wenn man dann von 16 bis Ende vom Kapitel, dann siehst du einfach, was passiert. Jetzt guck doch mal die an. Die haben eine Fackel. Ein wahrer Gläubiger hat immer Fackel. Bildlich. Licht. Die Bibel sagt, ihr seid Licht im Herrn. Ihr seid das Licht der Welt. Im Herzen der Gläubige ist Licht. Die wandelt im Licht, wie er im Licht ist. Darum macht das Blut Jesus sie rein. Das ist die wahre Gläubige ab Vers 16. Sie steht hier, die 300, die drei auf. Sie hat eine Posaune in der Hand, leere Krüge und eine brennende Fackel. Das heißt, sie haben Licht. Sie wandelt im Licht, wie er im Licht ist. Das zweite, sie hat Posaune. Das Wort Gottes wohnt reichlich in ihnen. Predige das Wort. Das ist das Testament letztendlich des Paulus. Lasse das Wort des Christus nicht reichlich unter euch wohnen. In euch steht er wörtlich. Innen drin im Herz. Sie mit dem Wort Gottes beschäftigt. Sie haben Licht, sie haben das Wort Gottes. Und sie haben Krüge. Krüge ist ein Bild für Gefäße. Wisst ihr, was die mit den Gefäßen machen? Die zerschlagen die Gefäße. Wisst ihr, was heißt? Nicht ich, Christus heißt es. Wo ist Gott? Psalm 51. Er ist nahe denen, die zerbrochenen und zerschlagenen Herzen sind. Hier ist das perfekte Bild, wie man kämpft. Mit der Fackel im Licht, mit der Posaune Gottes, mit dem Wort Gottes und mit dem eigenen Zerbruch. Wenn die drei Dinge zusammenkommen, dann ist der Sieg da auf der ganzen Linie. Dann müssen die Midianiter das Feld räumen, dann sind sie weg. Und jetzt guckt mal her. Was hat der Herr gesagt? Ich gebe meine Ehre niemand anders. Und wenn du jetzt siehst, Vers 18, was schreien diese 300, die im Lichte wandeln, die das Wort Gottes im Herzen haben und die sich selber zerbrechen ließen vor Gott? Was schreien die? Die 300, die Gott rausgesucht hat. Für den Herrn und Gideon. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, für den Herrn. Und dann den Menschen, und dann kommt erst der Gideon. Das heißt, die geben jetzt Gott mitten im Kampf bereit schon die Ehre, die sagen, für den Herrn, und dann erst für Gideon. Und das siehst du, Gott hat genau das Richtige getan. Er hat genau die richtigen 300 Leute rausgesucht. Diese 300 Leute, haut Fackler, haut Posaune, haut Krüge und zerbrechen sie. Die tun alles Richtige. Und in dem Moment, wie sie kommen und das Richtige tun, geschieht der Wille Gottes perfekt. Gott bekommt die Ehre. Sie schreit für den Herrn und für Gideon. Da siehst du, Gott realisiert sein Plan vollständig. Nicht ich, Christus, passiert jetzt wirklich lebhaftig hier. Kannst du live sehen, wenn du das in Ruhe durchliest. Und jetzt ist es interessant. Und dann, als der Sieg plötzlich kommt, da kommen wir plötzlich, da kriegt der Rest des Volkes plötzlich auch Sieg. Ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, also einfach in die Tiefe zu gehen. Mir geht es um den Grundsatz. Und dann siehst du etwas, dann besetzen sie die Furter des Jordans. Und das ist typisch. Jordan ist der Fluss des Todes, mit Christus gekreuzigt, dass man sei ich in den Tod gehe. Ich habe heute gelesen in Idea Spektrum, da kommt ja meistens nichts Gescheites, weil es ja immer bloß das Elend im Reich Gottes gezeigt wird. Aber hier kommt der Artikel von Wilhelm Busch. Und da schreibt er was Hochinteressantes. Da schreibt er, dass er erst im Alter Römer 6 praktisch erkannt hat, dass gekreuzigt sein mit Christus, dass er sich nur dafür halten muss. Dass er erst im Alter erkannt hat, war ein Evangelist. Das war seine Aufgabe. Im Alter hat er das erkannt, mit Christus gekreuzigt. Und in dem Moment, wie ein Gläubiger die Furter des Jordans, des Flusses des Todes besetzt, dann setzt er sich fest in der Wahrheit, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann werden die Midianiter vernichtend geschlagen, dann fallen die Köpfe von Oreb und von Seb. Dann fallen die Köpfe, dann rollen die Köpfe, dann ist totaler geistlicher Sieg vorhanden. Aber ich will es nochmal zusammenfassen, guckt es nochmal an. Der Feigling wird zum Helden und die Furcht flieht aus seinem Herzen, sobald er am Engel des Herrn, Herr Jesus, begegnet ist. Dann wird er im Saft das ganze Volk zusammenrufen. Gläubige, die Gott begegnet sind, sind in der Regel begeistert. Das ist halt schlecht. Nur musst du die Begeisterung kanalisieren. Du musst die dämpfen. Darum braucht er ein frisch Bekehrter in der ersten Liebe stehender Gläubige Beschneidung. Da braucht er Dämpfer, dass er zu sich kommt. Dann lenkt es Gott so weit, dass von der Masse nur 300 übrig bleiben. Warum? Weil er genau weiß, dass die alle zum Hochmut geneigt hätten und dass die letztendlich Gott aus der Schule gelaufen wären. Und der Gideon lauft immer aus der Schule. Das werden wir noch sehen. Er lauft ihn trotzdem raus. Aber Gott sagt, ich gebe meine Ehre keinem anderen, drum bloß 300. Die 300, die haben die richtige Herzenstellung und die richtige Art zu trinken. Das sind Leute, die unkompliziert sind. Die zeigen durch ihre Trinker an, dass sie unrein waren. Einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Und dann sieht man, es war die Richtige. Sie vertrauen der Verheißung Gottes, nehmen die Fackel, das Licht, nehmen die Posaune, letztendlich unter Krug und lassen ihn zerbrechen. Das heißt, sie geht genau auf die Bedingungen Gottes ein und durch das gibt es einen vollständigen Sieg. Midian wird vom Tisch gewischt und sie schreien den Kampfruf für den Herrn und für Gideon. Gott hat genau sein Ziel erreicht durch die richtigen Gläubigen. Wisst ihr, das, was mich bewegt, am Ende von so einem Kapitel. Gott wird mit jedem von uns nur sein Ziel erreichen, wenn wir genauso vorgehen wie diese 300. Wenn wir Gott erlauben, dass er die Begegnung mit dem Herr Jesus herbeiführt. Gott wird die Begegnung herbeiführen. Wenn die Furcht aus unserem Herzen wird, wir werden nichts mehr tun, wenn Furcht im Herzen ist, sondern nur, wenn im Herzen was passiert ist. Wenn wir auf der Basis dann letztendlich im Bewusstsein der vollen Selbsterkenntnis so abhängig von Gott werden, dass wir alles von ihm brauchen. Wenn wir dann vorgehen, wie diese Männer, mit Licht, mit dem Krug uns zerbrechen lasset, die Posaune Gottes blaset. Die Posaune kriegen wir von Dritter, von Gott, weil wir nichts haben. Auch die Speise kriegen wir von Dritter, von Gott, wir haben nichts. Wenn wir dann im Vollbewusstsein rufen, nicht wir 300 Helden, hat die Minister besiegt, sondern der Herr war's, für den Herrn und für Gideon, dann wird Midian vernichtend geschlagen. Dann hat diese teuflische Linie, irdisch, seelisch, dämonisch, in einer Gemeinde und im Herz eines Gläubigen, keine Chance. Dann kommt es zum totalen Triumph und dann wird Gott geehrt. Wenn wir Gott ehren möchten, müssen wir auf diese Linie, müssen lernen, wie diese 300 zu kämpfen. Ich möchte mal beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du alles getan hast am Kreuz von Golgatha und dass du auch das Fleisch und das Ich und das Ego und der Mensch gerichtet hast am Kreuz von Golgatha, dass du der alte Mensch vollständig getötet und mitgekreuzigt hast. Und dass wir eigentlich nichts erwartet dürfen von uns, sondern nur von dir. Nicht uns, sondern deinem Namen gewähre. Nicht dich, sondern Christus. Danke, dass wir das so klar sehen, auch beim Gideon, wie man kämpft. Dass letztendlich nicht wir sind, sondern du. Und jetzt gib uns einfach Gnade. Gib uns Herzen, wie diese 300 sie hattet. Menschen, die vollkommen abhängig sind von dir, die sich bewusst sind, wo sie herkommen, die sich auch bewusst sind, wo sie hin möchten, die dein Sieg hinein am Kreuz von Golgatha. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen.